Hallo und herzlich willkommen zu Barthez Calling. Barthez Calling, das ist der Podcast von Dörte Klein und Uta Kötting für die Social Network Plattform Yammer der Lufthansa Group. Die Barthez Cafeteria war vor Corona ein quirliger Ort des Austauschs und Networkens und nun lebt sie eben virtuell fort in diesem Podcast. Hier finden wir uns also weiterhin ein auf einen Kaffee und ein gutes Gespräch miteinander und auch mit spannenden Gästen, um euch zu unterhalten, zu inspirieren und vielleicht auch immer mal wieder zu fordern. Viel Spaß!
Hallo liebe Dörte, wie geht's dir denn heute?
Hallo liebe Uta, alles soweit, ja, in Ordnung, würde ich mal sagen.
Ja, mehr auch nicht, oder? Also ich hatte gestern Abend Gäste, wir waren echt einige Leute und irgendwie habe ich heute resümiert, also es war natürlich nett, aber es drückt schon alles sehr. Also und ich glaube, deswegen ist es auch dann immer noch wichtiger, dass man mit Leuten zusammenkommt. Aber es bleibt einfach nicht in Klamotten hängen. Also ich muss sagen, egal wie sehr ich mich um Frohsinn und Optimismus und so weiter bemühe, aber es drückt mich sehr.
Ja, drückt mich auch, aber in Ordnung ist dann so noch ein mittleres Feld, mit dem ich jetzt irgendwie durch die Woche komme.
Ja, das verstehe ich und das ist auch ganz gut so. Ja, es drückt uns und deswegen ist es aber auch umso schöner, dass wir den heutigen Gast heute an der Barthez haben, Dörte, denn der wird uns sicherlich nochmal einiges erklären und einiges, wie soll ich sagen, ins rechte Licht rücken sozusagen und uns sicherlich eine gute Hilfestellung geben, wie wir jetzt durch die Zeit kommen können.
Genau. Also ich erinnere mich noch gut an die letzte Ausgabe mit Christoph Quarch, den wir jetzt gleich einladen werden. Und insofern bin ich auch voll der Vorfreude auf tiefsinnige Momente und gute Gedanken und Anregungen. Weil ich weiß noch, letztes Mal bin ich auch aus dieser Stunde rausgegangen und habe gedacht, oh ja, das ist jetzt mal wirklich Food for Thought, wie man so schön sagt.
Dann holen wir doch Christoph jetzt mal direkt zu uns an die Barthez. Ja, heute bei uns an der Barthez begrüßen wir zum zweiten Mal Christoph Quarch. Christoph, wie schön, dass du heute wieder bei uns bist. Vielen Dank.
Ja, danke. Ich freue mich auch wieder dabei sein zu dürfen.
Total großartig. Und wir wollen dich noch mal ganz kurz vorstellen, weil es ja möglicherweise HörerInnen gibt, die dich noch nicht gehört haben bei uns auf der Barthez. Wobei wir dringend empfehlen, natürlich auch die erste Folge mit dir anzuhören. Sehr spannend. Aber für alle, die das noch nicht gehört haben, also wir haben hier Dr. Christoph Quarch. Christoph ist Philosoph aus Leidenschaft, wie du so schön auf deiner Website schreibst, beseelt von einer glühenden Liebe zur Weisheit, die du als Weg zu einem erfüllten und lebendigen Leben verstehst. Und du bist Bestseller-Autor, du bist Redner, du bist Reiseleiter für die Zeit. Du machst Zeitreisen, du bist also auch Reiseveranstalter, du bist Sinnstifter und Denkbegleiter für Unternehmen und du greifst für all dies auf die großen Werke der abendländischen Philosophie zurück, um diese in eine zeitgemäße Lebenskunst und Weltdeutung zu übersetzen. Und genau das möchten wir jetzt auch heute wieder mit dir machen. Wir haben einige Fragen an dich, die jetzt die aktuelle Zeit uns sozusagen geradezu diktiert, diese Fragen. Denn wir haben ja beim letzten Mal in einer Zeit gesprochen, als uns noch die Corona-Pandemie beschäftigt hat, zu großem Maße, die ja auch viele Fragen für uns persönlich und für uns als Gesellschaft aufgeworfen hat. Und heute leben wir in noch bewegteren Zeiten, kann man sagen. Und da freuen wir uns jetzt heute mit dir einen, wie soll ich sagen, nicht nur belesenen, sondern gelehrten Ansprechpartner zu haben, mit dem wir die sehr aufregenden Fragen beantworten können. Aber bevor wir uns jetzt inhaltlich dem ganzen Thema widmen, wollen wir erstmal von dir wissen, wie geht's denn dir ganz persönlich heute? Und vielleicht erzählst du uns auch, was dir gerade persönlich einfach mal durch den Sinn geht im Moment.
Ja, danke für die Frage. Also das eine hängt mit dem anderen natürlich in diesen Tagen sehr eng zusammen, denn ich denke, mir geht es nicht viel anders als vielen anderen Menschen, die uns jetzt auch gerade hören, auch die sich natürlich inhaltlich und innerlich sehr stark mit der Ukraine-Krise und dem Krieg, der dort herrscht, beschäftigen und sich die Frage stellen, wo mag diese Geschichte noch hinführen und was ist jetzt eigentlich zu tun? Ich denke, das ist die Frage, die mich im Augenblick am meisten umtreibt, gar nicht nicht so sehr jetzt im Blick auf eine unmittelbare Antwort oder unmittelbares Handeln, sondern für, ja, irgendwie auch noch mit dem weiteren Horizont. Was ist eigentlich das für eine Herausforderung, die auch für uns als Europäer auf uns zukommt? Was müssen wir auch hierzulande bedenken? Welche Stellschrauben müssen wir verändern, damit wir gut in die Zukunft kommen und auch mit dieser ganz neuartigen Situation, die sich jetzt gestellt hat, dauerhaft gut umkommen? Und das treibt mich sehr um, das beschäftigt mich sehr und lässt mir manchmal auch keine Ruhe.
Ja, das kann ich gut verstehen. Ja, du hast es angesprochen, wir sprechen von der Ukraine, wir sprechen davon, dass wir jetzt im Moment natürlich alle schon deswegen uns damit auseinandersetzen müssen, weil wir den ganzen Nachrichten und Bildern quasi gar nicht mehr entfliehen können, ne? Also durch das Fernsehen und die digitalen Medien holen wir uns den Krieg direkt in unser Wohnzimmer beziehungsweise auf unser Smartphone. Und da wollen wir heute so ein bisschen andocken, denn wir hören und sehen unheimlich viel. Und ich glaube, die Gehirnforscher sagen ja auch, ne, dass unser Gehirn ja eigentlich gar nicht zwischen Realität und Nicht-Realität unterscheiden kann. Und das macht es ja noch aufregender, muss man sagen, und betrifft uns dann umso mehr. Aber die Frage ist, wie können wir denn eigentlich noch unterscheiden zwischen Wahrheit und Nicht-Wahrheit oder zwischen Realität und Nicht-Realität, ne? Und deswegen stürzen wir jetzt mal mit einer ganz großen Frage ins Haus. Also wie schaust du denn als Philosoph auf diese Begriffe überhaupt, also auf den Begriff Realität und auf den Begriff Wahrheit?
Also als Philosoph kriegt man graue Haare, wenn man sich mit den Themen Realität, Wahrheit, Wirklichkeit und dergleichen beschäftigt, weil es einen philosophischen Diskurs gibt, der im Prinzip seit den Tagen der griechischen Antike um diese Fragen kreist und der die Denker zu allen Zeiten umgetrieben und beschäftigt hat. Es sind in der Geschichte des Denkens auch sehr unterschiedliche Deutungen und Interpretationen dessen vorgelegt worden, was man Wahrheit nennen kann. Es gibt unterschiedliche Konzepte von Wahrheit. Um einfach nur so ein Beispiel zu nennen, ist Wahrheit nun eigentlich etwas, was Gegenständen gilt? Gibt es etwas wie die Wahrheit der Dinge oder gilt Wahrheit urteilend? Betrifft Wahrheit die Art und Weise, wie Menschen sich zur Welt verhalten, wie sie die Welt wahrnehmen? Das heißt, wir können dieses Thema Wahrheit von sehr vielen verschiedenen Seiten aus anschauen. Und das macht es eben tatsächlich relativ schwer. Die Frage, die jetzt hier im Raum steht, ist im Prinzip, wie steht es eigentlich um unsere Wahrnehmung, um unser Gewahren der Welt, in der wir leben, der Wirklichkeit? Das heißt, hier ist die Frage der Wahrheit vornehmlich adressiert im Blick auf die Frage, wie können wir zu gesicherten und verlässlichen Erkenntnissen über die Welt gelangen, in der wir leben? Und auch diese Frage ist von den Philosophen sehr unterschiedlich diskutiert worden. Es gibt eine althergebrachte, traditionelle Definition der Wahrheit, die man hier vielleicht zur Anwendung bringen könnte. Sie stammt noch aus der Zeit der frühen Neuzeit. Descartes, René Descartes hat sie verwendet, aber ich denke, vielleicht kommt sie sogar noch aus der Scholastik. Sie lautet jedenfalls: Wahrheit, das ist so etwas wie die Adequatio intellectus ad rem. Das bedeutet die Übereinstimmung des Geistes mit der Sache. Wahrheit so gesehen würde man beschreiben als eine ist die Qualität menschlicher Erkenntnis, menschlichen Denkens in Übereinstimmung mit der Faktizität dessen, was tatsächlich ist. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang müssen wir über Wahrheit im Augenblick nachdenken, zumal dann, wenn wir uns eben die Frage stellen, angesichts dieser Überflutung von diese Überflutung mit Informationen, die Tag ein, Tag aus über uns hereinbricht. Was ist hier eigentlich verlässlich? Wo können wir hier eigentlich noch Kriterien gewinnen, die es uns erlauben, sagen wir mal, das Wahre vom Unwahren zu unterscheiden?
Absolut. Ja, da bin ich komplett bei dir. Und das ist ja auch das, was eigentlich uns die letzten Jahre bewegt hat, allein durch die Diskussion von Fake News, die Donald Trump ja jede Woche auf die Agenda gebracht hat und gesagt hat, das ist für mich Fake News und das ist auch Fake News und das Einzige, was richtig ist, ist das, was ich jetzt gerade sage. Insofern sind wir ja jetzt eigentlich auch schon in all den Jahren sehr, sag ich mal, auf dieses Thema gestoßen worden auch, ne? Wer beurteilt, was wahr ist und was nicht wahr ist.
Ja, also diese Situation mit den Fake News erinnert mich immer an einen klassischen philosophischen Text, der in dem Fall nun aus der griechischen Antike kommt. Es handelt sich dabei um Platons Höhlengleichnis, das gerade um das Thema kreist, mit dem wir uns beschäftigen, nämlich die Frage nach der Wahrheit. Und dieses Höhlengleichnis soll eigentlich dazu dienen, darzustellen, was es mit der Philosophie auf sich hat. Sokrates, der dieses Gleichnis präsentiert oder vorträgt, stellt uns eine merkwürdige Situation vor Augen, nämlich Menschen, die an Händen und Beinen gefesselt sind, so dass sie fortwährend auf eine Wand starren, die ihnen gegenüberliegt. Wir können uns das im Prinzip vorstellen wie in einem Kino. Ja? Das heißt, so arme Schweine, die Tag ein, Tag aus, von morgens bis abends permanent auf eine Kinowand schauen. Und jetzt sagt Sokrates, hinter diesen Leuten, hinter einer Mauer verborgen, brennt ein Feuer und über die Mauer tragen Menschen Gegenstände vorbei und reden dabei. Das heißt, wir haben eine Art Schattentheater. Ja, durch das Feuer werden die Schatten dieser Gegenstände an diese Wand projiziert. Und dasjenige, was die Menschen, die diese Gegenstände tragen, dabei verlauten lassen, erscheint den gefesselten Höhlenbewohnern als die Stimme dieser Schatten, die sie da sehen. Das ist das Setting, ja. Und natürlich stellt Sokrates das Ganze so dar, dass die Menschen, die eben nichts anderes kennen als die Schatten, die vor ihrer Nase auf der Höhlenwand flimmern, die volle Realität sind. Oder wie wir jetzt sagen könnten, die Wahrheit. Unwissend, nichts ahnt davon, dass es sich dabei lediglich um Projektionen handelt. Das Gleichnis stellt dann dar, wie im Zuge eines Prozesses, der als eine Metapher für dasjenige gelten soll, was die Griechen Paideia nannten und was wir mit Bildung übersetzten, dass im Zuge dieses Prozesses halt einer der Gefangenen befreit wird, genötigt wird, sich umzudrehen, dieses Szenario, was da stattfindet, zu durchschauen und zu begreifen, dass das, was er bis dato für die Wahrheit hielt, letzten Endes nichts anderes als das artifizielle Produkt eines Projektionsgeschehens ist, das von Menschen veranstaltet wird, die diesen Höhlenbewohnern etwas vorgaukeln wollen. Das ist jetzt schon an sich ein schönes Bild für, sagen wir mal, die Welt, in der wir leben, in einer Welt, in der wir die Wirklichkeit medial vermittelt wahrnehmen und auch oft Gefahr laufen, das, was wir halt medial vermittelt in den sozialen Medien sehen oder auch im Fernsehen oder überhaupt in den Medien, eben mit der Wirklichkeit selbst zu verwechseln. Dass wir gar nicht mehr dessen eingedenk sind, dass natürlich all das, was uns durch irgendwelche mediale Vermittlung zugespielt wird, immer einen Filter durchlaufen hat und nicht mehr die unmittelbare Wahrnehmung der Welt ist, so wie sie da draußen tatsächlich stattfindet. Ja, und alles, sagen wir mal, alles kommt letzten Endes darauf an, und da werden wir sicherlich gleich noch drüber reden, ganz vor allen Dingen gerade auch in einer Demokratie, dass wir uns halt immer darüber im Klaren bleiben, dass das, was uns also sozusagen als Realität, als Faktizität medial vermittelt wird, eben nicht mit der Realität selbst verwechselt werden kann. Jetzt nur ein Punkt noch, weil das zeigt, wie komplex das Thema ist. Das Gleichnis von Platon geht da noch weiter. Es handelt nämlich davon, dass die Höhle selber ihrerseits auch wiederum ein Raum ist, in dem halt eine Wahrheit sozusagen oder ein Wahrheitsverständnis gilt, dass dadurch noch einmal in Frage gestellt wird, dass der befreite Höhlenbewohner gezwungen wird, die Höhle zu verlassen, aus der Höhle herauszutreten, ins Freie zu gelangen, das heißt nicht zufällig das Freie, im Freien zu begreifen, dass die Gegenstände, die die Schatten geworfen haben, von denen er vorher glaubte, dass es die Wahrheit ist, ihrerseits auch wiederum nur Abbilder dessen sind, was da draußen im Freien an Wirklichkeit wahrnehmbar ist. Ja, so dass Platon mit diesem Gleichnis die Art und Weise, wie wir überhaupt glauben, uns zur Welt verhalten zu können, die in der Höhle üblich ist, nämlich die mediale Vermittlung, noch einmal grundlegend in Frage stellt. Letztlich ist es ein Gleichnis, wie ich schon sagte, für die Paideia, für die Bildung und im Prinzip für das Denken. Denn was wir aus diesem Gleichnis lernen können, und das ist eigentlich der Weisheit letzter Schluss im Blick auf die Frage, die wir jetzt gerade diskutieren, ist wohl, dass wir mit der Wirklichkeit, in die wir gestellt sind und die uns immer irgendwie medial vermittelt wird, eigentlich nur dann verlässlich umgehen können, wenn wir sie immer wieder aufs Neue befragen und durchdenken. Denn solange wir das Denken einstellen, was leider sehr häufig stattfindet, laufen wir immer Gefahr, Projektionen aufzusitzen, egal ob die nun von wohlmeinenden oder von bösemeinenden Urhebern herrühren. Die Wahrheit, nach der wir uns alle vielleicht irgendwo in der tiefsten Tiefe unserer Seele sehnen, erschließt sich uns nur, wenn wir uns die Mühe machen, Fragen zu stellen und das, was uns begegnet, immer wieder auch aufs Neue in die Frage zu stellen.
Ja, und auch in Dialog zu treten am Ende. Also unbedingt den Dialogpartner zu haben in dem Moment und bewusst zu sein, dass man mehrere Filter hat. Also dass es nicht nur ein Filter im Zweifel ist, dem wir da gerade aufgesessen sind, sondern mindestens mal 2 bis 3. Es ist der Journalist oder der aufnehmende Videoleiter, Reporter, der sich da hinstellt und bestimmte Szenen einfängt und zusammenfasst. Und es ist dann nochmal wahrscheinlich der nächste Filter, wo darf er denn überhaupt filmen und sich überhaupt hinstellen? Und dann seine Gespräche wiederum sind ja auch wieder ein Filter. Also je komplizierter die Situation wird, glaube ich, umso schwieriger wird es, das auch zu extrahieren und zu schauen, wie neutral ist es denn eigentlich?
Es kommt da schwererweise noch ein weiterer Filter hinzu, nämlich der Filter unserer eigenen Wahrnehmungserwartungen, genau, die auch das, absolut, was an uns herangetragen wird, auch bereits wieder auf unsere Erwartung hinfiltern. Das ist ja das Groteske. Selbst da, wo wir, sagen wir mal, mit unseren Sinnen selbst an einem Geschehnis beteiligt sind, kann es sein, dass wir nur selektiv wahrnehmen, weil unsere Wahrnehmungserwartung bestimmte Aspekte dieses Geschehens überhaupt nicht uns gleichsam zu Bewusstsein kommen lassen. Deswegen, wenn ich gerade davon sprach, wir müssen denken und Fragen stellen, dann gilt dieses Fragestellen nicht nur im Blick auf das, was uns begegnet, sondern auch im Blick auf uns selbst. Also wir müssen die Realität, die uns, sagen wir, begegnet, die wir gewahren oder für wahr halten, in Frage stellt. Und umgekehrt müssen wir uns wiederum selber auch von dem in Frage stellen lassen, was uns begegnet. Und das ist ein permanentes Geschehen einer Konversation, die wir mit der Welt führen müssen, die sich eben genau dort, wie du es gerade gesagt hast, als einen Dialog oder als ein Gespräch beschreiben lässt, das am Ende wohl nie zu einem Ende kommt.
Ich glaube, das erste Mal habe ich mich näher damit beschäftigt, mit diesem ganzen Thema, was ist denn jetzt eigentlich real und wahr und so weiter, als ich das sehr schwer verdauliche Buch von dem Nicholas Nassim Taleb las, Der schwarze Schwan, weil er eben sagte, im Grunde alle Chronisten, die Geschichte aufgeschrieben haben, ne, und die unsere Geschichtsbücher sozusagen geschrieben haben, immer geht da ja irgendeine Einfärbung mit rein, ne? Also entweder was eine Interpretation, sicherlich auch im weitesten Sinne, aber auch dessen, was überhaupt an Wissen sozusagen zusammengeklaubt werden konnte, ne? Also letzten Endes waren ja die meisten Chronisten ja doch letzten Endes gar nicht dabei. Und klar, das heißt, das, was wir jetzt als Geschichte sozusagen uns gegenseitig erzählen, muss ja auch nicht zu 100% wahr gewesen sein. Ja,
definitiv. Also das gilt für die Geschichtsschreibung, aber es gilt nicht minder auch für unsere Wahrnehmung der Welt. Also man könnte sagen, es gilt für die Geisteswissenschaft genauso wie für die Naturwissenschaft, dass unser Wahrnehmen letztlich immer perspektivisch ist. Perspektivisch heißt auch perspektivisch verzerrt. Das heißt, wir haben einen bestimmten Standpunkt, von dem aus wir in die Welt oder in die Geschichte oder von mir aus auch auf den Monitor unseres Laptops schauen. Ne? Und diese Perspektive ist immer auch vorurteilsbehaftet, weil gerade, wie ich sagte, wir halt auch bestimmte Erwartungshaltungen in unsere Wahrnehmung mit einzeichnen, die wie ein Filter auch bestimmte andere Aspekte dessen, was geschieht, herausfiltern. Es gibt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses berühmte Experiment, was man mal gemacht hat von einem Kognitionsforscher, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, wo es darum ging, dass Menschen ein Volleyballspiel beobachteten und durch das Bild läuft ein Affe. Ja? Und keiner sieht diesen Affen, weil sich alle immer nur auf den Ball konzentrieren. Das ist mehrfach Wahnsinn bestätigt worden, sowas passiert, weil keiner damit rechnet, dass ein Affe ist, sieht den auch keiner. Aber wie dem auch sei, der Punkt ist eben, es gibt dieses Perspektivische. Und die Philosophen haben sich eigentlich zu allen Zeiten immer die Frage gestellt, wie letzten Endes trotz dieses selbstverständlich perspektivischen Zugangs eines jeden einzelnen Subjektes auf die Wirklichkeit so etwas wie ein verlässliches, belastbares Wissen oder eine Gewissheit generiert werden kann. Die Naturwissenschaften haben sich da auf ein bestimmtes Verfahren geeinigt, das sehr viel mit der Produktion und Reproduktion von Forschungsergebnissen zu tun hat. Das heißt, es gibt ja einen ganz bestimmten, wie soll man das sagen, ein ganz bestimmtes Wissenschaftsethos und auch eine bestimmte Verfahrensanleitung, denen zu genügen, einem Wissenschaftler es zumindest hochgradig wahrscheinlich erscheinen lässt, dass die Ergebnisse, die gezeitigt worden sind, der Realität entsprechen und insofern die Adequatio intellectu ad rem tatsächlich sichergestellt ist. Schwieriger ist das, wo wir es mit den Geisteswissenschaften zu tun haben, weil man hier halt nicht mit experimenteller Wissenschaft arbeiten kann und nicht, sagen wir, durch Doppelblindstudien oder dergleichen solche verlässlichen Informationen zusammentragen kann. Hier braucht man andere Wahrheitskriterien und da hat mein eigener philosophischer Lehrer Hans-Georg Gadamer sehr bedeutende Erkenntnisse ans Licht gefördert. Er hat ein Buch geschrieben, Wahrheit und Methode heißt das, was also die Wahrheit quasi im Titel trägt und wo er Wahrheit gerade gegenüber das naturwissenschaftlich methodengesteuerte Verständnis von Erkenntnis oder verlässlichem Wissen abgrenzt. Und für Gadamer kommt es darauf an, dass Wahrheit, und jetzt schließt sich ein bisschen wieder der Kreis, bei dem wir gerade schon mal waren, im geisteswissenschaftlichen Sinne letztlich aus dem Dialog generieren lässt, und zwar aus der Übereinstimmung einer Diskursgemeinschaft. Das heißt, wenn ich mit verschiedenen Forschern im Gespräch bin und wir uns gemeinsam mit den gleichen Quellen beschäftigen und wir diese Quellen miteinander diskutieren und schauen, was wir an Verständnis aus diesen Quellen herausdestillieren können, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass wir diese perspektivische Verzerrung ein Stück weit umgehen können, weil wir eben verschiedene Perspektiven zusammentragen und sie vor einem und auf diese Weise einen gemeinsamen Horizont gewinnen. Und was sich dann vor diesem gemeinsamen Horizont, unserem Verständnis darbietet, darf den Anspruch darauf erheben, soweit wir das beurteilen können, wahr zu sein oder eben verlässlich zu sein.
Ja, und da müssen auch unterschiedliche Menschen im Raum sitzen, die vielleicht auch konträre Meinungen haben, um auch wirklich das ganze Spektrum zu hinterfragen und sich tatsächlich auch desselben Themas aus verschiedener Perspektive zu nähern. Ich erinnere mich an meine Deutschstunde mit einer wirklich ganz fantastischen Deutschlehrerin, wo wir wirklich bis zum Exzess manchmal die Thesen der Bücher und die Inhalte rauf und runter diskutiert haben und das Pro und Contra wirklich debattiert haben in der Runde. Und das erinnere ich jetzt heute nochmal ganz anders, wo wir drüber sprechen. Damals war das zwar interessant, aber ich habe es nicht so reflektiert, wie viel auch tatsächlich in dem Raum stattfand und wie unterschiedlich auch die Meinungen waren und man ganz anders aus diesem Buch rausging und aus dem Verständnis dessen, was will mir der Autor sagen, im Vergleich zu dem, wie man heute schnell konsumiert und eine Zeitung liest und selbst wenn man eine gute Zeitung liest, sage ich jetzt einfach mal.
Ja, und hier sind wir nun tatsächlich bei einem etwas anders gelagerten Wahrheitsverständnis als denjenigen, von dem wir gerade gesprochen hatten, als wir auch von der naturwissenschaftlichen Forschungsmethode gesprochen haben und eben von der Wahrheit im Sinne der Übereinstimmung von Geist und Faktizität oder von Geist und Wirklichkeit. Hier sind wir jetzt eben bei einem Wahrheitsverständnis, was die Wahrheit gar nicht so sehr in dieser Übereinstimmung sucht, sondern sehr viel mehr in der Sinnhaftigkeit. Ja, das ist letzten Endes das, wo auch Platons Höhlengleichnis drauf zuläuft, dass diejenigen, die eben die Höhle verlassen und, sagen wir mal, den Dingen, die sie dort nur als Projektion gesehen haben, nun im Tageslicht begegnen, dass ihnen darin, das ist, wenn man so will, das, was rauskommt, wenn man die Metapher auflöst, der Sinn dieser Phänomene begegnet. Wenn wir, wie gerade beschrieben, im Deutschunterricht miteinander um eine Interpretation ringen und herausfinden wollen, was denn der Autor oder der Dichter oder die Dichterin in Wahrheit wollte, dann ist das ja ein Prozedere, wo es im Prinzip darum geht, den tieferen Sinn dessen, was uns da begegnet oder womit wir es zu tun haben, ja, zu entbergen, ins Offene zu bringen, ans Licht zu rücken. Ich habe jetzt gerade dieses Wort entbergen ganz bewusst deswegen verwendet, weil es uns auf diejenige Bedeutung von Wahrheit verweist, die wir in der antiken griechischen Philosophie antreffen. Das griechische Wort für Wahrheit lautet nämlich Aletheia, was wörtlich übersetzt so viel bedeutet wie Unverborgenheit. Das heißt, die Griechen fragten, wenn sie nach Wahrheit fragten, nach dem, was unverborgen ist, das heißt, nach dem, was sich in seinem So-Sein so zeigt, dass es eben nicht länger verstellt, verschattet, verhüllt oder dergleichen ist. Mhm. Das Gewahren und Wahrnehmen ist so gesehen ein Entbergen. Und wenn wir eben nach der Wahrheit in dem Sinne fragen, bei dem wir jetzt gerade waren, wenn wir nämlich gemeinsam nach dem Sinn suchen, dann geht es eigentlich darum, eben den tieferen Sinn und die eigentliche Bedeutung von etwas zu erschließen. Das tut nun wiederum der Naturwissenschaftler nicht. Das müssen wir auch für unser alltägliches Verständnis nicht unbedingt tun, wenn es uns zunächst mal einzig und allein um die Frage geht, was passiert eigentlich wirklich, jetzt von mir aus gerade in der Ukraine. Aber worauf Platon und worauf der Philosoph, der Antike gebildet ist, dann hinweist, ist, letzten Endes reicht es uns ja nicht zu wissen, was in der Ukraine wirklich passiert, was da faktisch tatsächlich geschieht, also die Faktizität möglichst verlässlich in unser Bewusstsein zu bringen, sondern wir wollen natürlich auch noch wissen, was machen wir denn jetzt damit? Was bedeutet das? Was ist jetzt der Sinn von alledem für uns? Und da wiederum hilft nichts anderes als das gemeinsame Gespräch, das Miteinander ringen um gemeinsame Erkenntnis. Was dabei definitiv aber nicht hilft, ist das, was wir Tag ein, Tag aus in den Talkshows erleben, nämlich dass Menschen nun wiederum ihre eigenen Meinungen, ihre perspektivischen Sichtweisen gegeneinander positionieren und sich dann nur noch darum streiten, wer recht hat. Auf diese Weise kommt man der Wahrheit als im Sinne dessen, was daran für uns bedeutungsvoll und sinnvoll ist, überhaupt nicht weit, überhaupt nicht näher.
Und das bringt mich lustigerweise auch zu dem Punkt, wo ich mich immer frage, also ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen übertrieben ist, aber das ist quasi eine für mich ethisch-moralische Frage, weil ich versuche, so wenig wie möglich Nachrichten zu konsumieren, also schon alleine zum Selbstschutz, weil mich das einfach total runterzieht. Aber weil ich mich auch immer frage, was mache ich denn mit der Information? Also gesetzt den Fall, sie ist richtig und wahr, ja, keine Fake News. Aber was mache ich denn mit dieser Information? Weil nichts finde ich schlimmer, genauso wie du sagst, Christoph, dieses Talkshow-Gelaber oder auch dieses Stammtischgelaber, wie ich immer sage, wo alle da sitzen und sagen, es ist alles ganz furchtbar und im Untergang geweiht und alles sind Verbrecher und alles grauenhaft, aber nichts anbieten, ne, um die Situation in irgendeiner Form zu verbessern. Und wenn ich jetzt nicht wirklich konkret sage, ich lade jetzt eine Flüchtlingsfamilie ein zu mir, ne, und weiß aber auch perspektivisch, ne, dass ich die jetzt nicht in einer Woche wieder auf die Straße setze, weil ich dann keine Lust mehr habe oder keine Zeit mehr habe oder was auch immer. Oder ich organisiere eine Demo für den Frieden oder ich fahre jetzt zu Herrn Putin und stelle ihm 3 Fragen oder, dann weiß ich gar nicht, was ich sonst mit diesen Nachrichten anfangen soll. Und dann werde ich immer so angeguckt und dann, was, du hörst keine Nachrichten, wirst du, informierst dich nicht? Ich immer denke, ja, aber ich muss doch da auch genau einen Sinn drin erkennen in dieser Informationssammlung. Ist das verwerflich, wenn man nicht gut informiert ist, Christoph?
Ist schwer, also verwerflich ist es nicht, weil ich hier überhaupt nicht mit moralischen Kriterien wie verwerflich oder so würde ich hier gar nicht.
Gott sei Dank.
Ich glaube, das passt hier nicht hin. Aber wir müssen uns schon darüber im Klaren sein, dass die Demokratie von ihrer Grundidee davon lebt, dass sie informierte Bürgerinnen und Bürger hat, die dann miteinander auf der Basis der ihnen vorliegenden Informationen nach den passenden Antworten auf dasjenige fahnden, was dort nun gerade in der Welt geschieht. Darin liegt
ganz
unsere
genau.
Verantwortung als Bürgerinnen und Bürger.
Ja.
Diese Idee setzt natürlich voraus, dass wir als Bürgerinnen und Bürger irgendwelche Einflussmöglichkeiten auf dasjenige haben, was in der Welt tatsächlich gerade geschieht. Und das ist im Blick auf die Ukraine-Krise natürlich nur sehr bedingt der Fall. Das war auch schon im Blick auf die Covid-Krise nur sehr bedingt der Fall. Wir erfahren ja auch permanent unsere Machtlosigkeit. Und ich glaube, das ist auch etwas, was eben viele dazu bewegt, so eine Art Nachrichtenfasten zu beginnen und sich nicht länger mit diesen ja wirklich auch verstörenden Informationen zu beschäftigen, die da Tag ein, Tag aus auf uns einwirken. So gesehen ist es verständlich. Ich selber versuche auch hier den Nachrichten, ich sag mal, die Nachrichtenwahrnehmung gering zu halten, zumal man auch noch Gefahr läuft, in eine Konsumentenhaltung hineinzuschlittern, was ich sehr häufig beobachte. Es wird auch gerade durch solche Talkshow-Formate begünstigt. Dann nämlich verhält man sich zu diesem Krieg, wie man sich sonst zu einem Hollywood-Film oder zu einem Fußballspiel verhält. Ja, man weiß sehr schnell, wer sind die Guten und wer sind die Bösen und hofft nur noch, dass die Guten gewinnen. Aber wenn man das tut, ja, dann kommt man eben gerade wieder nicht ins Denken und dann kommt man eben nicht dahin, die Wahrheit zu verstehen, die sich hier manifestiert und offenbart. Das wäre die philosophische Herangehensweise. Da würde man sagen, auch dieser Krieg ist ein Symptom. Aber ein Symptom für was denn eigentlich? Was zeigt sich hier eigentlich? Was zeigt sich hier eigentlich, was auch uns als Bürgerinnen und Bürger unbedingt angeht, wo jeder Einzelne und jeder Einzelne von uns sich fragen muss, was haben wir in der letzten Zeit falsch gemacht und was müssen wir in Zukunft besser machen, damit unsere Werte, unsere demokratischen Werte, unsere freiheitlichen Werte nicht eines Tages auch durch politische Verwerfungen, wie sie jetzt in der Ukraine stattfinden, unter die Räder kommen. Dass nicht auch wir, wozu wir im Augenblick überhaupt nicht in der Lage wären, zu den Waffen greifen müssten, um diese Werte zu verteidigen. Ja, wir fragen uns oft noch nicht mal, hätten wir überhaupt Werte, die zu verteidigen wir bereit sind? Gäbe es Dinge, für die wir unser Leben aufs Spiel setzen würden, so wie es jetzt alle ukrainischen Männer bis 60 Jahre machen müssen? Das sind die Fragen, die man eigentlich stellen müsste. Das sind die Fragen, die man auch gemeinschaftlich stellen müsste. Für diese Fragen brauche ich vielleicht nicht unbedingt die täglichen Nachrichten, aber ich muss halt schon wissen, was da draußen tatsächlich geschieht. Und das ist eben jetzt dieser so hochsensible Punkt in unseren Demokratien, dass eben die wichtigste Ressource, nämlich zuverlässige Daten, letzten Endes uns nicht mehr selbstverständlich zur Verfügung steht.
Das stimmt.
Da sehe ich ein riesiges Problem. Es ist in der griechischen Antike war das schlimmste Vergehen, auch in Kriegszuständen, was geächtet war, war Brunnenvergiften. Ja, wir vergiften heute die Brunnen der Informationen und der Daten, aus denen wir trinken, und lassen das auch noch größtenteils ungesühnt, weil wir auch gar keine richtige Handhabe
dafür
haben.
Ja, stimmt.
Aber an diesem Punkt sollten wir zukünftig sehr viel achtsamer sein.
Und das war eigentlich auch genau der Punkt, warum ich gedacht habe, ich finde es total spannend, das von dir als Philosophen mal aufgesplittet zu bekommen und historisch zu betrachten, weil genau dieses Gefühl beschleicht mich eigentlich in den letzten Jahren, dass diese Brunnen der Informationen einfach sehr stark versiegen. Und ich stelle mir immer wieder die Frage, wo findet dann diese eigentlich guter Diskurs und dieser ehemalige demokratische Gedanke dann wirklich statt? Also ich würde fast bezweifeln, dass er im Bundestag stattfindet, weil ich vermute, dass auch da oftmals Meinungen geworfen werden und man geht wieder auseinander. Aber ich würde hoffen, dass es da vielleicht stattfindet. Was wäre denn, sag ich mal, wenn man es jetzt neu anstoßen wollte, ein Weg oder eine Idee, sich anders wieder mit Wissen und mit Nachrichten auseinanderzusetzen, wenn das nicht dieses blöde Talkshow-Format ist? Was könnte man sich da herannehmen und was wäre die Vorgehensweise?
Ja, auch das sind große Fragen, die nicht leicht zu beantworten sind. Also zunächst mal glaube ich, es ist die Situation im Parlament ist nicht ganz so düster, wie es manchmal scheinen möchte. Ich meine, ich gebe mich da auch keine großen Illusionen hin, aber wir haben zum Beispiel auch in der ersten Debatte zum Thema Impfpflicht, man kann sich ja kaum noch vorstellen, dass das vor nicht langer Zeit noch verhandelt wurde, auch gesehen, dass es schon auch Debatten im Bundestag geben kann, wo wirklich Meinung kontrovers diskutiert werden und wo man auch so etwas wie ein gemeinschaftliches Ringen der Parlamentarier um gute Lösungen erkennen könnte. Ich glaube tatsächlich, dass das Parlament auch nach wie vor ein fast für unser republikanisches Politikverständnis heiliger Ort der Meinungsbildung oder auch überhaupt des Politischen ist. Wir sollten bloß auch nochmal darüber nachdenken, ob die Art und Weise, wie wir das Parlament oder wie wir unsere Diskurse organisieren, wirklich passend ist. Aber das ist ein kompliziertes Thema aus der politischen Philosophie. Andere Frage ist halt, was uns Bürger betrifft. Ja, und ich glaube, unser Gemeinwesen täte gut daran, wenn wir sehr intensiv und sehr gezielt darüber nachdenken, inwiefern neue Formen von Bürgerpartizipation auch vom Gesetzgeber begünstigt und gefördert werden. Ich bin kein großer Freund der direkten Demokratie nach dem Schweizer Vorbild, weil die auch ganz schnell wieder in die Mühlen der Parteipolitik hineingeraten und da oft zermahlen wird. Aber es gibt ja solche neuen, wie ich finde, sehr innovativen, sehr vielversprechenden Partizipationsmodelle, wie sie in Irland und teilweise auch in Belgien, glaube ich, erprobt werden, die sogenannten Bürgerräte, in die ganz unbescholtene Bürgerinnen und Bürger wie du und ich durch Losentscheid hineingeladen werden, um zu konkreten politischen Fragen für einen bestimmten Zeitraum zu diskutieren, mitzubestimmen, sich zu informieren und dann am Ende des Tages ein Votum abzugeben, das zwar für die gewählten Mandatsträger in den Kommunalverwaltungen nicht bindend ist, aber das doch nicht ignoriert werden darf. Und ich glaube, so etwas sollte man nicht nur in Deutschland, sondern generell in einem demokratischen Europa sehr viel stärker nachdenken, dass wir wirklich versuchen, auch wieder auf der kommunalen Ebene, auf der quasi im sozialen Nahraum der Menschen Orte, Zeiten zu definieren, in denen das Politische als eine Kategorie des gesellschaftlichen Lebens kultiviert und gepflegt wird. Davon abgesehen votiere ich jetzt quasi als Philosoph und nicht als Politiker schon seit langem dafür, oder versuche dafür zu werben, dass Menschen einfach selber die Initiative ergreifen und regelmäßige kleine Salons bei sich zu Hause initiieren, in denen man halt dann tatsächlich mal über die Dinge miteinander redet, nicht nur Meinung austauscht, sondern versucht gemeinsam zu ermitteln, worum geht es hier eigentlich wirklich? Ja, was geschieht hier denn eigentlich? Was ist hier eigentlich los und was sollten wir jetzt tun? Also sich sozusagen gemeinsam auf eine tiefere Wahrheitssuche zu begeben. Ich für meinen Teil habe ich schon mal erwähnt, glaube ich, bei unserem letzten Gespräch eine neue Akademie gegründet, die dazu ermutigen und dazu inspirieren möchte. Ist vielleicht auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein,
total, aber irgendwo toll, muss man Christoph. Ja anfangen. Ich habe auch vor, in München dann einen Salon zu starten.
Ja, dann können wir jetzt auch gleich zusammentun und ich liefere gerne geistiges Footage dafür, wie man
auf. Oh ja, auf jeden Fall. Aber weißt du, ich meine, im Rechtswesen funktioniert das ja eigentlich schon auch ganz gut mit den Schöffen, ne?
Genau.
Ist doch eigentlich also, ein ähnliches Prinzip.
In der Tat, das ist ein ähnliches Prinzip. Dieses Prinzip kommt ursprünglich aus dem alten Griechenland, wie fast natürlich. Alle unsere politischen Ideen oder politischen Kategorien.
Cool, ja.
Die attische Polis, also die ursprüngliche Athener Demokratie, hatte fast alle ihre Ämter per Losentscheid vergeben. Sogar sozusagen das Finanzministerium wurde ausgelost. Weil
wow,
die hat die
wie
Idee
progressiv, hat, hör mal.
Ja, die ja das ist wirklich progressiv.
Ich sage ja manchmal zurück in die Zukunft. Ja,
aber wirklich.
Die Grundidee war, möglichst viele Menschen an möglichst vielen Entscheidungen bei möglichst großer Transparenz zu beteiligen. Und das lässt sich natürlich heute alles nicht mehr auf einen politischen Raum mit 80 Millionen Einwohnern projizieren. Die attische Polis hatte 20.000 stimmberechtigte Bürger. Das geht so leicht nicht mehr, aber man kann sich trotzdem davon inspirieren lassen. Und gerade dieses Partizipationsthema ist eines, von dem ich glaube, dass es uns in den nächsten Jahren sehr stark beschäftigen wird. Da gibt es auch eine ganze Menge tolle Initiativen, die hierzulande bereits unterwegs sind. Und ich glaube, das sind wirklich Punkte, wo wir ansetzen müssen, damit wir überhaupt wieder lernen, politisch zu denken. Und politisch denken heißt eben nicht, so wie wir es fatalerweise in den Talkshows vorgeführt bekommen, Meinungen gegeneinander auszutauschen und darum zu ringen, wer am Ende Recht hat, sondern es heißt, gemeinsam danach zu suchen, was die richtige Antwort auf eine gegebene Herausforderung ist. Aber nochmal, das große Problem, und dafür gibt es wirklich keine einfache Lösung, ist, woher wissen wir, was tatsächlich die faktischen Herausforderungen sind, wenn die Informationen, die wir über die faktische Welt bekommen, nicht mehr zuverlässig sind, weil unsere medialen Brunnen vergiftet sind. Dabei denke ich jetzt natürlich nicht so sehr an die Qualitätspresse, die aber oft, das haben wir in Covid gesehen, auch manipulativ ist, das muss man ganz klar sagen, weil sie auch vor den Karren von bestimmten Interessengruppen gespannt sind. Ich denke natürlich sehr stark an das, was über Telegram oder über andere soziale Medien passiert, wo wirklich jeder Hinz und Kunst, ich verwende jetzt nochmal die Metapher, in unsere Trinkwasserbrunnen pinkeln darf, ja, und die kontaminieren kann. Dass wir uns da nicht besser schützen, finde ich schon skandalös. Aber ich glaube, auch hier wiederum hilft nur das, was wir auch sonst bei der Ermittlung von Wahrheit kennen aus den Naturwissenschaften oder auch aus der akademischen Welt. Das Gespräch, man muss dann einfach verschiedene Quellen verwenden, um sicherzustellen, um sie gegeneinander abzugleichen. Und wenn man dann sehen kann, es gibt unterschiedliche Sender, idealerweise nimmt man auch noch Blätter aus dem Ausland dazu. Ich persönlich schaue immer noch irgendwie was, ich lese immer noch den Guardian als eine wirklich sehr zuverlässige angelsächsische Publikation in Ergänzung zu der Neuen Züricher und zu den deutschen Publikationen. Und wenn man dann sieht, okay, da bildet sich oder lässt sich doch ein Bild, ergibt sich doch ein Bild, mit dem wir irgendwie umgehen können, dann habe ich das Gefühl, okay, hier scheinen wir doch tatsächlich der Faktizität näher gekommen zu sein. Wenn ich dann aber von meiner Frau höre, die von ihren russischen Freundinnen erzählt bekommt, wie die russischen Medien über den Ukraine-Konflikt berichten, was halt nichts mit dem zu tun hat, was wir hier erfahren, dann fragt man sich natürlich auch, ja, wer hat nun recht? Und irgendwo ist es dann einfach eine Frage des Vertrauens. Und das ist sicherlich eine Kategorie, die in diesem Zusammenhang hier auch Erwähnung finden muss. Denn Vertrauen genießt halt nur derjenige, der sich nicht wiederholt beim Lügen erwischen lässt. Während eben diejenigen Quellen, die schon öfter der Lüge bezichtigt worden und überführt worden sind, dann eben auch nicht mehr mit unserem Vertrauen rechnen können. Aber am Ende ist sozusagen der Raum, in dem sich Wahrheit offenbaren kann, getragen von einem Fundament des Vertrauens. Wenn dieses Fundament nicht mehr der Fall ist, dann sind wir wirklich komplett lost, verloren.
Also für mich ist es schon oft eine Odyssee, so wie du sagst, ne, einfach verschiedene Medien zu sehen, es ist gut und man muss einfach Zeit investieren, aber es ist schon eine Odyssee. Also es fällt mir mehr und mehr schwer, in diesem Umfeld wirklich zu suchen und auch ganz in Ruhe mir Gedanken darum zu machen, aus welcher Perspektive kann ich das anschauen. Und ich bin, so wie du, auch wirklich Zeitleserin und auch gerne mit dieser Zeitung, weil immer dann, wenn ich mal ein bisschen auch Futter brauche, dann ist es die erste Zeitung, die ich nehme. Und ich mache jetzt ja keine Werbung, ne? Aber ich fand es ganz interessant, als Giovanni Di Lorenzo letzte Woche in einem ganz normalen Interview selber sagte, auf die Frage, wie schlägt sich das Bemühen um Glaubwürdigkeit in der Zeit nieder, sagte er, zuallererst kommt es auf die journalistische Gattung an. Im Kommentar kann man natürlich die eigene Haltung zum Ausdruck bringen. In anderen Gattungen geht es ums Recherchieren und darum, Tatsachen wiederzugeben. Manchmal liegt in der nüchternen Beschreibung dessen, was ist mehr Sprengkraft als im Leitartikel. Und ich meine, das ist schon mal grundsätzlich eine gute Einstellung, glaube ich, um guten Journalismus zu machen. Aber ich finde es insgesamt, wie du sagst, eine echte Herausforderung, diesen guten Journalismus zu finden und dann auch wieder die guten Journalisten gegenüberzustellen und aus dieser Quintessenz der Wahrheit oder des Beschreibens dann das zu machen, was vielleicht ein Konsens sein könnte über eine Situation, ja.
Aber es ist ja auch so ein bisschen der Reason Why, oder? Der sich so dahinter verbirgt. Und das ist für mich so ein bisschen wie im Gesundheitswesen, wo ja auch das Finanzielle nur noch am Regieren ist, gefühlt. Ne? So ist es ja im Journalismus auch. Und die müssen ja auch ihre Nachrichten verkaufen. Und
absolut.
Die reißerischste Schlagzeile gewinnt. Ne? Und wie auch immer. Ja. Und da habe ich immer so ein Fragezeichen im Kopf, ne? Wie man das dann auch ausschalten kann.
Ja, also hier haben wir es tatsächlich mit einem gewaltigen strukturellen Problem zu tun. Ich selber habe ja auch mal eine journalistische Ausbildung genossen und weiß durchaus auch noch, wie wichtig es ist, einen Meinungsartikel von einem Tatsachenartikel zu unterscheiden. Leider ist das in vielen Medien inzwischen verwässert. Das gilt auch für die Qualitätspresse, ganz definitiv. Es gilt auch für die Zeit. Also da kann man eigentlich fast niemanden von ausnehmen. Es ist auch verhängnisvoll, dass die Presseagenturen wie dpa und so weiter inzwischen zunehmend in die Defensive gedrängt worden sind, weil eben durch die sozialen Medien einfach diese Nachrichtenflut ungefiltert über alle Redaktionen hineinbricht. Also da sind einfach viele Dinge ins Rutschen gekommen und das, wie soll man sagen, das Problem wird exponentiell verschärft durch das, was Uta gerade gesagt hat, nämlich natürlich durch die, wie soll man das sagen, durch den Umstand, dass das Medien marktförmig organisiert sind und sich halt auf einem Markt behaupten müssen, der vor allen Dingen nach den Prinzipien der sogenannten Aufmerksamkeitsökonomie funktioniert. Das heißt, alle buhlen um Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit gewinnt man halt leider Gottes immer noch vor allen Dingen dadurch, dass man die Menschen ängstigt, dass man sie empört, dass man sie erregt, was aber zu einer gerade für die Demokratie so wichtigen, rationalen und diskursiven Meinungsbildung alles andere als förderlich ist. Ja. Also da haben wir auch ein wirklich strukturelles Problem und im Prinzip muss man sich wirklich die Frage stellen, ob es mit der Grundidee einer republikanisch organisierten Demokratie überhaupt vertretbar oder vereinbar ist, dass man die geistige Trinkwasserversorgung, was man im Blick auf das Wasser als Allmende, also als Gemeingut bezeichnen würde, ja. Sozusagen wettbewerbsförmig organisiert.
Mhm. Ich halte das für
sehr fragwürdig.
Ich meine, ja, absolut.
Das, Das hat vor der exponentiellen Ausweitung des Datenmarktes durch das Internet ja noch relativ gut funktioniert, wo man halt ein paar wenige Fernsehstationen hatte, die dann auch noch unter staatlicher Aufsicht stehen und darüber hinaus dann eben einige Blätter der Qualitätspresse, die einen überschaubaren Wettbewerb führen und von daher nicht so sehr dieser Aufmerksamkeitsökonomie unterworfen sind. Aber da haben wir uns am Ende wiederum, wenn man es genau nimmt, durch unsere ökonomische Gier in eine Situation manövriert, die der Demokratie äußerst gefährlich ist.
Wir haben gestern Abend im Freundeskreis festgestellt, oder es wurde von jemandem gesagt, ich habe das jetzt nicht nochmal nachgeprüft, aber der letzte Mohikaner an Kriegsreporterstatter in der Ukraine ist ja ein Vertreter der Bild-Zeitung. Und der ist sozusagen jetzt die DPA vor Ort, ne? Weil es ist ja, sonst haben wir quasi da niemanden. Die anderen haben den Rückzug angetreten. Und es sind ja auch schon welche gestorben.
Okay, das habe ich ehrlich gesagt gar nicht verfolgt. Wie gesagt, ein bisschen Nachrichtenfasten mache ich auch.
Ja, also zu Recht. Aber du hast ja auch eben gesagt, Christoph, du hast so vom Gefühl gesprochen, ne? Du hast das Gefühl, das ist Gefühl etwas, was uns leiten darf?
Jein.
Okay.
Das ist eine wirklich, auch diese Frage ist nicht leicht zu beantworten, weil es gibt natürlich so etwas wie ein Bauchgefühl und wie eine Intuition, die in ganz konkreten Handlungssituationen sehr hilfreich sein kann. Ich glaube, das Gefühl kann uns durchaus leiten, wenn wir in der analogen Korrespondenz oder in der analogen Konversation mit unserer Umgebung sind und wenn wir quasi jetzt und hier in einer konkreten Situation spüren, was zu tun ist. Ja, das glaube ich definitiv. Wenn es um Urteilsfindung geht, auch um Meinungsbildung, ist zwar Gefühl auch ein Teil der Realität, den wir nicht außer Acht lassen sollten. Man könnte sagen, im inneren Dialog der Seele mit sich selbst, wie Platon mal das Denken definiert hat und Hannah Arendt hat ihm darin gefolgt, muss auch das Gefühl zur Sprache kommen und auch die Stimme des Herzens zu Wort kommen. Leitend, tja, wer sollte dabei leitend sein? Ich glaube, am Ende des Tages ist es auch hier genauso wie in der Konversation, die Menschen miteinander führen. Das Entscheidende ist das Gespräch selber. Es gibt nie die wirklich abschließende eine Wahrheit. Die gibt es nicht, wenn es darum geht, eben ein Urteil zu treffen oder eine Entscheidung zu fällen. Auch da ist es immer wieder die Frage, was erscheint uns jetzt in einer konkreten Situation am angezeigtesten? Und wie gesagt, die Entscheidung oder die Wahrnehmung, das Urteil, das wir dabei treffen, setzt sich irgendwie aus unseren Gefühlen, aus unseren Erfahrungen, aus unseren Überlegungen, aus dem, was wir gehört haben, zusammen. Das Entscheidende ist halt nur, dass wir uns wirklich die Mühe machen, diese verschiedenen Stimmen zu hören, miteinander abzuwägen und diese innere Konversation mit uns selbst zu betreiben.
Das wird wahrscheinlich auch der Tipp sein, den du einem Jugendlichen jetzt wahrscheinlich geben würdest, was brauche ich an Wissen und an Handwerkszeug, um mit Informationen und Nachrichten und Wahrheit umzugehen?
Ja, das ist, wie gesagt, es ist tatsächlich so unglaublich schwierig, weil wir im Augenblick ja über eine Situation reden, die in gewisser Hinsicht außergewöhnlich ist und die deswegen ein so schwieriges Exempel statuiert, weil wir aufgrund dessen, dass uns dieser Krieg irgendwie auch emotional so nahe geht, dieses Bedürfnis haben, möglichst viel Informationen darüber zu gewinnen und irgendetwas tun zu müssen oder tun zu sollen, wo wir in Wahrheit gar nichts tun können. Ich meine, wichtig ist, dass die verantwortlichen Politiker, die jetzt Entscheidungen darüber treffen müssen, ob sie Waffen in die Ukraine liefern oder nicht, wirklich sehr fundierte Informationen haben, die sie über ihre Nachrichtendienste oder wie auch immer bekommen. Ja. Da ist natürlich das politische Handeln zutiefst darauf angewiesen, dass es wirklich weiß, was los ist, dass es die Fakten kennt. Für uns ist das ja gar nicht so bedeutsam, weil wir ohnehin nicht viel machen können. Wir wollen uns Meinungen bilden, wir wollen uns so viel dazu verhalten, wir können gar nicht anders, wir müssen das und sind natürlich auch dafür auf die Meinung angewiesen, die uns zugetragen wird oder die Information, die uns zugetragen wird. Aber ich denke, wir können gar nichts anderes machen, als auf der Basis dessen, was wir wissen, miteinander ins Gespräch zu kommen, die Informationen, die wir haben, miteinander abzugleichen, aus dem Gespräch heraus zu ermitteln, welcher Informationsgehalt hat den größten Wahrscheinlichkeitsgehalt für sich. um dann, und das ist ja, was uns am Ende umtreibt, irgendwie zu Urteilen zu kommen oder noch viel besser, weil wichtiger als zu urteilen, wer gut und böse ist, ist es, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wo wir eigentlich uns hinentwickeln wollen, was das für uns hierzulande bedeutet. Vielleicht kommt man auf die Idee, sich jetzt doch mal stärker wieder politisch zu engagieren oder wirklich auch nach Mitteln und Wegen zu suchen, wie wir die uns für unser Gemeinwesen so konstitutiv wichtigen Werte in Zukunft verteidigen können. Mhm. Denn dass das nur mit 100 Milliarden mehr für die Bundeswehr nicht getan ist, sollte eigentlich jedem denkenden Menschen klar sein. Denn absolut. Was nutzen die neue Waffen für 100 Milliarden, wenn die Leute gar nicht wissen, was sie zu verteidigen haben?
Ja. In der Tat.
Was ich sagen will, ich glaube, wir brauchen heute einfach eine neue Rückbesinnung auf das, was unser demokratisches Gemeinwesen im Innersten zusammenhält. Und vielleicht ist das am Ende des Tages die Lektion, die wir in Wahrheit aus diesem Krieg jetzt und hier lernen müssen.
Ja, wenn uns die Corona-Pandemie schon nicht dahin führen konnte, dann muss jetzt dieser Krieg dafür herhalten. Und dieses Prinzip, finde ich, lässt sich ja auch zum Beispiel dahingehend übertragen, wenn es darum geht, jetzt, was kann ich jetzt Gutes tun? Ne? Auch da muss ich ja mir erstmal Gedanken machen, erreicht denn meine Hilfe überhaupt den Bedürftigen? Sei es, dass ich mich kundig machen muss, was ist denn das für eine Hilfsorganisation, der ich da Geld spende? Oder bringt das denn jetzt überhaupt Klamotten? Bringt das was, Klamotten irgendwo hinzutragen? Ersticken die da jetzt nicht drin? Brauchen die nicht gerade was ganz anderes? Und so weiter und so fort. Also am Ende des Tages kommen wir eben auch an der Stelle nicht drum herum, uns mal Gedanken zu machen, Wissen anzusammeln, Zusammenhänge zu klären und so weiter und so fort.
Ja, und am Ende des Tages, wie gesagt, ist das Entscheidende immer, dass wir eben dafür das Gespräch suchen und das Gespräch auch wirklich hegen und pflegen und kultivieren. Denn der Raum des Gespräches, das ist eben die Tiefe, ich würde behaupten, Wahrheit, die schon die alten griechischen Philosophen ermittelt haben. Der Raum des Gespräches ist eben der einzige Raum, in dem wir wirklich vertretbare und verlässliche Antworten auf die Herausforderungen einer Zeit geben können. Jede Form von monologischer Herrschaftsausübung, wie Herr Putin das gerade im Kreml demonstriert, läuft immer Gefahr, eben an den Realitäten des Lebens und des Menschseins schlechterdings vorbeizugehen, dann vielleicht ein Übermaß an Gewalt zu produzieren und damit schlimmstenfalls einen Krieg zu gewinnen, aber gar nicht zu merken, dass man damit das Menschliche und das Leben völlig zerstört hat. Was nur die Frage eben nach gut und nicht gut, was kann ich Gutes tun angeht, das ist natürlich auch wieder eine ganz schwierige Frage, weil es auf die Frage, was jetzt das Gute und was das Böse ist, auch nie eine wirklich abschließende Antwort gibt, weil man absolut. Dann auch wieder fragen muss, an welchen Maßstäben wollen wir eigentlich Maß nehmen?
Aber ganz
auch
genau.
Das wiederum ist eine Frage, die sich am besten dialogisch beantworten lässt.
Ja. Ja. Und wenn ich dann überlege, wie viel Dialog haben wir wirklich? Also wann haben wir wirklich, hören wir wirklich in Ruhe zu? Wann reagieren wir auf jemanden? Wann haben wir diesen Raum von tatsächlich, ja, sich die Zeit nehmen für so etwas? Und ich finde, also wenn ich mein Leben anschaue, selten. Und das ist das, was du vorhin gesagt hast, Christoph, dass man sich das wieder mehr schafft und vielleicht auch eine Abendrunde macht und jeder liest eine Zeitung und man diskutiert über diese unterschiedlichen Zeitungsartikel und versucht sich eine Meinung zu bilden und auch wirklich zu bilden im Sinne von etwas aufbauen, fände ich eine ganz spannende Idee. Es ist ein interessanter Impuls, einfach andere Gesprächskreise zu haben. Und dann kann man ja immer noch zu einer politischen Veranstaltung gehen oder sich für einen Besuch im Bundestag einfach mal anzumelden. Ich hatte hier in Frankfurt mal die Gelegenheit, mitzufahren nach Berlin. Ich habe es dann nicht mehr gemacht, weil ich an dem Tag dann plötzlich was anderes tun musste. Aber ich fand es irgendwie gut, dann auch die Möglichkeit zu haben, mit relevanten Menschen, die Politik machen, dann in einen anderen Austausch zu kommen. Das ist ein guter Impuls.
Ja, also für die Demokratie ist wichtiger als die Freiheit, seine Meinung kundzutun, die Freiheit, seine Meinung zu bilden. Mhm. Und eine Lektion, die wir uns immer wieder klar machen müssen. Es gibt so viele so Pseudodemokratien, in denen die Menschen zwar alle 4 Jahre einmal an der Wahl ohne ihre Meinung kundtun dürfen, wo es aber keinerlei Freiheit der Meinungsbildung gibt. Aber Demokratie ist kein Herrschaftsinstrument, sondern ist eine Kulturform. Und diese Kulturform lebt eben davon, dass freie Bürgerinnen und Bürger in Freiheit zusammenkommen können, um gemeinsam zu ermitteln, was ihre Meinung ist, um Einverständnis zu erlangen. Ja? Und dafür brauchen wir einfach Räume und dafür brauchen wir Zeiten, die muss man sich nehmen. Und deswegen votiere ich dafür ganz, wie du es gerade sagtest, Dörte, dass man eben das auch ein Stückchen versucht zu ritualisieren in seinem persönlichen Umfeld. Ich würde sogar sehr dafür votieren, dass man das auch in den Unternehmen einführt, weil der am
Ende Danke. Des Tages auch Wollte Unternehmen
darauf angewiesen ja. sind, dass sie mündige Mitarbeiter haben, die in der Lage sind, auch eine Meinung zu bilden und Meinung zu vertreten und vor allen Dingen auch Konsens zu erzielen. All diese Qualitäten, die für das demokratische Miteinander im Politischen genauso wichtig sind wie im unternehmerischen Kontext.
Ja, absolut. Und da könnten wir es doch wunderbar üben. Also mal abgesehen davon, dass es natürlich dem Unternehmen sehr zugutekommen würde. Aber da, wo wir die meiste Zeit unseres wachen Zustands verbringen, kann man das ja wunderbar üben, ne, und dem mal Raum geben, statt zusammenzusitzen und nur monologistisches Wissen auszutauschen.
Genau.
Ja.
Genau. Ja. Also das ist alles kein Hexenwerk, ja. Natürlich muss man dafür erstmal wieder so ein paar Kompetenzen und Fertigkeiten des Dialogischen erlernen. Dörte sagte zu Recht, es beginnt alles mit dem achtsamen und aufmerksamen Zuhören, um eben auch sicherzustellen, dass ich nicht sofort auf die Triggerworte meines Gegenübers reagiere und dann meinen Film abspule, ohne überhaupt noch nur von Ferne gehört zu haben, was diese andere Person mir gerade wirklich zu sagen hatte. Dazu gehört natürlich auch eine innere Grundhaltung herauszubilden, die eben darauf zuläuft, dass andere mir auch etwas zu sagen haben und ich nicht glaube, andere Leute hätten mir sowieso schon mal gar nichts zu sagen. Absolut. Die geben mich überhaupt nichts an. Also denk mir nochmal, Wahrheit hat immer etwas mit Gewahren zu tun, mit Wahrnehmung. Und nur wenn ich das, was ist, auch tatsächlich gewahre und wahrnehme, dann kann ich es auch in einem Gespräch bewahren oder vielleicht sogar verwahren, um eine wahre Antwort zu finden.
Wunderschön, Christoph. Wunderschön. Naja, es ist ja wie immer natürlich, ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt laufe ich gerade warm, jetzt könnte ich noch 3 Stunden weiter diskutieren, aber mit Blick auf die Uhr, lieber Christoph, und bevor wir es vergessen, müssen wir dich nochmal auch hier und heute mit der Frage konfrontieren, wenn du an eine bekannte Persönlichkeit tot oder lebendig denkst, wer wäre das? Vor allen Dingen in der aktuellen Weltenlage, ja. Und welche Fragen würdest du ihm stellen oder ihr? Da bin ich jetzt ganz gespannt, was dich da jetzt gerade umtreibt oder wer dir da einfällt.
Ich wusste ja, dass diese Frage auf mich zukommt und habe absichtlich mir im Vorfeld keine Gedanken gemacht, um eine einigermaßen spontane Antwort geben zu können. Und tatsächlich kommt mir gerade so vor, das innere Auge eine Philosophin, nämlich Hannah Arendt. Vielleicht deswegen, weil ich gerade vor kurzem noch mal diesen sehr schönen Film von Margarete von Trotha über Hannah Arendt gesehen habe, in dem es um ihre Rolle als Berichterstatterin bei dem Prozess gegen Adolf Eichmann in Jerusalem geht. Und in diesem Film und in ihren Arbeiten geht es ständig um das Böse und die Banalität des Bösen. Und dieses Thema beschäftigt mich halt gerade sehr stark, weil wir halt in der Ukraine eine machtvolle Manifestation des Bösen erleben können. Aber das Böse ist, und das ist das, was Hannah Arendt so großartig herausgearbeitet hat, eben nicht etwas, was nur an einer individuellen Person hängt, ja, an einem dämonischen Menschen wie einem Putin, ja, sondern der ist im Prinzip auch nur Symptomträger für eine Pathologie des Geistes, die inzwischen in der Welt grassiert, die im Nationalsozialismus genauso aufgekeimt ist wie im heutigen Russland und vermutlich auch im heutigen China und wenn wir ganz ehrlich sind, auch in manchen Teilen von Amerika und wahrscheinlich auch bei uns vor der Haustür. Es ist einfach überall und ich würde jetzt liebend gerne mit Hannah Arendt über die Frage diskutieren, was können wir angesichts dessen, was in der Ukraine gerade passiert, hier bei uns in Europa, in einem vereinten Europa, hoffentlich bald lernen, um dem Bösen möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Ich würde mit Hannah Arendt außerdem gerne darüber reden, wie wir unsere politische Ordnung so reformieren können oder wie wir dieses Haus Europa so grundsanieren können, dass es in Zukunft nicht nur militärischen, sondern auch anderen Angriffen gewappnet sein kann, eben den Brunnenvergiftern, von denen wir heute so viel gesprochen haben. Also das wären so 2 Fragen. Und vielleicht die 3. Frage, das ist für mich eigentlich die alles entscheidende Frage, ist, wie es uns gelingen kann, dass wir in unserer westlichen Welt, in Europa und in den Vereinigten Staaten wirklich ein neues Denken implementieren können, wie wir eine Disruption unseres Denkens bewerkstelligen können, die uns in eine Zukunft katapultiert, in der das Menschliche und die Lebendigkeit wieder zur Geltung kommen und wir nicht weiter in der Illusion erliegen, eine Gesellschaftsmaschine bauen zu müssen, die uns immer mehr Wohlstand generiert, aber gleichzeitig immer mehr Toträume schafft, in denen das Leben zunehmend unmöglich wird.
Ja, ganz genau. Ich habe ja in meiner kleinen blauäugigen Welt die Vorstellung, dass wir vielleicht einen Bewusstseinssprung erleben, der sich gar nicht richtig erklären lässt, der einfach...
So blauäugig ist das nicht, liebe Uta, weil es solche Bewusstseinssprünge tatsächlich gegeben hat in der Weltgeschichte. Ja, vor 2800 Jahren bewegte sich die Menschheit aus dem Zeitalter des Mythos in das Zeitalter des Logos. Und ich glaube, dieses Zeitalter des Logos, gerade auch mit der Krise der Wahrheit, über die wir gesprochen haben, ist tatsächlich im Untergang begriffen. Aber wir wissen noch nicht so richtig, wohin die Reise geht. Was dieser Untergang alles mit in die Tiefe reißen wird, das wage ich mir auch noch gar nicht auszumalen. Aber es sind so oder so bewegte Zeiten, es sind spannende Phasen. Und ich sag mal, wenn man sich die Menschheitsgeschichte anschaut, es gab immer wieder Transformationen, es gab Zeiten, in denen ein Wind der Veränderung geweht hat, und zwar ein geistiger Wind der Veränderung. Und manchmal glaube ich, gerade in diesen Frühlingstagen, trotz allem ein fernes Säuseln von diesem Wind schon vernehmen zu können.
Absolut. Und dieses Säuseln kann ja auch an vier Stellen wieder was Positives entwickeln lassen. Und vielleicht schaffen wir es nur dann, wenn wir es peu à peu auch immer an dem wieder ausrichten und schauen, was sagt es uns, ne? Also welche Symptome sind da, wie kann es weitergehen? Und dann hat es auch wieder den Blick nach vorne. So traurig wie die Situation jetzt heute auch ist, aber ich mag nicht aufgeben, nach vorne zu schauen an der Stelle.
Absolut. Dann lassen wir uns mal von dem Wind of Change tragen.
Genau.
In den nächsten Tagen, Wochen.
Jetzt müsste man eigentlich noch die Scorpions einspielen, wenn wir.
Ja, ganz genau. Vielleicht schaffen wir das.
Ich weiß nicht, ob ich das wirklich will.
Aber das Stück ist super. Es ist
ja,
wirklich
eigentlich
ein
ist es super.
Klassiker der Rockmusik.
Ja, genau. Und da hat ja damals auch ein Russe eine wichtige Rolle gespielt. Ne? Das war ja zu Gorbatschows Zeiten. Da waren natürlich. Wir noch alle voller Hoffnung. Tja.
Ja, ich glaube auch, die Vision Gorbatschows eines gemeinsamen Hauses für Europa, die müssen wir jetzt dringend wieder aus der Vitrine holen und entstauben und neu zur Geltung bringen.
Ja.
Weil eins ist ja sicher, ich meine, Russland wird Russland bleiben. Ja, Russland ist ein gigantisches Land im Osten Europas, das wird so schnell nicht verschwinden. Und militärisch ist dieses Land nicht zu besiegen. Das heißt, wir werden einfach überhaupt, es gibt keinerlei alternativen Weg. Wir müssen irgendwie zu einem friedlichen Auskommen mit diesem gigantischen Land kommen. Und wir müssen irgendwie auch damit klarkommen, dass die in der Ukraine einen bestialischen Angriffskrieg geführt haben. Aber wir werden unmöglich, alle, die dafür verantwortlich sind, irgendwie zur Rechenschaft ziehen zu können. Das wird nicht gehen. Wir brauchen irgendwie pragmatische Lösungen, und die wird man nur haben, wenn man irgendwie vom Geist Europas beseelt ein Bild zeichnet, wie es doch miteinander funktionieren kann. Wenn wir das nicht schaffen, weiß ich nicht, aber die Chance ist allemal da.
Begeisterung brauchen wir auch an der Ecke, Christoph, oder?
Ja, wir brauchen Begeisterung, aber wir brauchen Begeisterung für die Idee eines blühenden Europa, in dem alle mit all ihrer Unterschiedlichkeit und Diversität doch in Frieden und Freiheit zusammenleben können. Das war von Anfang an, schon bei den alten Griechen, war das die eigentliche europäische Idee. Einheit in der Vielfalt. Ja. Europa war nie ein großes Imperium, wie es in Ägypten, in China, in Persien oder sonst wo so irgendwo war, ja, sondern der Charme dieses Kontinents hier lag immer in der Diversität und in der Vielfalt der unterschiedlichen Kulturen. Und dass wir es irgendwie nicht hinkriegen sollten, daraus Kapital zu schlagen,
also ja,
nicht im finanziellen Sinne, sondern im kulturellen Sinne, das will mir nicht in den Kopf.
Crazy. Ich glaube, es ist niemandem so bewusst geworden wie jetzt, wo es tatsächlich auch irgendwie Schulterschlüsse gegeben hat und sich ganz andere Menschen treffen, als sie es vielleicht vorher getan haben.
Vielleicht steckt darin ja auch ein Potenzial, ja.
Auf jeden Fall. Ich glaube da fest dran.
Ich auch.
Ich glaube da fest dran. Das werden wir unterstützen. Vielen Dank, lieber Christoph.
Ja, danke.
Ich brauche jetzt noch den Rest des Abends, um das alles wieder zu verdauen und drüber nachzudenken. Und das wird auch wieder so eine Folge sein, die ich mir ganz oft anhören werde. Weil da so viel, so viel Ideen und so viele Gedanken drin stecken, die man jetzt sehr schön auch weitertragen und weiter diskutieren kann. Also Christoph, du hast uns ganz viel Stoff für ganz viele Salons schon jetzt mitgegeben. Vielen Dank.
Das freut mich. Ich danke euch, Uta und Dörte, auch für die guten und tiefschürfenden Fragen, denn Heidegger sagte mal, das Fragen ist die Frömmigkeit des Denkens und mit dem Fragen geht alles los. In der Philosophie sind die Fragen viel wichtiger als die Antworten.
Schön,
deswegen
danke.
Danke ich euch für die Fragen und was das Verdauen angeht, empfehle ich ein schönes Gläschen Rotwein.
Das ja, das geht immer, natürlich.
Genauso machen wir das.
Ich kann mich nur anschließen. Es war eine sehr tiefgehende Stunde und ich werde es mir auch häufiger anhören. Wie übrigens die andere Folge auch, Christoph, ja, die ich immer wieder empfehle, wenn mich einer fragt, über Test Calling, was ist das eigentlich? Sag ich, ja, du musst diese Folge hören. Und danach kannst du die anderen hören.
Okay. Ich weiß schon nicht mal mehr, was ich damals gesagt habe. Vielleicht muss ich es mir auch nochmal anhören.
Hörst du nochmal an. Du wirst auch viele interessante Antworten auf interessante Fragen. Ich habe jetzt noch eine Verwandte von mir, sagte, ach, das war so schön, das zu hören, weil der Herr Quarch, der hat so viele Sachen gesagt, wo ich dachte, ach, darf man das so sehen? Und das hat mich so erleichtert, das zu hören. Ist das nicht wunderbar?
Das ist toll. Das
ja, finde ich auch. Richtig. Also insofern kann man dich medizinisch verordnen, Dr. Quarch.
Also, sehr schön. Wir können ja mal Lauterbach fragen, ob er das auf Rezept rausgibt. Ja,
genau. Da kannst du dich nachher nicht mehr retten. Dann ist dein Zuhause voll, würde ich mal sagen.
Genau, das spricht
ja, ja, ich sag mal, für unsere schöne Akademie, die wir jetzt gegründet haben, brauchen wir demnächst mal schon richtig Traffic. Aber ich lasse es euch wissen, wir launchen
bitte.
Das,
das wäre toll.
Im April oder Mai. Und wenn ihr das dann auch über eure Kanäle in die Welt bringt,
auf jeden Fall,
klar.
Lust habt, Fellow bei uns zu werden und Teil der Bewegung, dann
sehr gerne.
Das sehr. Aber demnächst geht mal ein Mail, so ein Rundmail von mir raus und dann werden wir alles weitere genau erklären.
Sehr schön, können wir ja auch hier in die Shownotes stellen.
Das wäre ja, toll. Da freuen wir uns.
Gut, gerne. Also prima. Ich danke, mir hat das wieder Spaß gemacht mit euch beiden. Es war ein tolles Gespräch und ich freue mich dann, das Ergebnis zu hören.
Also, alles Liebe.
Alles Liebe.
Ja, Dörte. Fühlen wir uns jetzt ein bisschen weniger gedrückt?
Ja.
Schon, oder?
Ja.
Ja, also, definitiv.
So das Ziel Austausch ist wichtig und auch reflektieren und ja, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle hinterfragen, wohin geht das Ganze mit einem Profi, sage ich jetzt mal ganz flapsig hier an der Stelle.
Absolut.
Das ja, ist genau in solchen Zeiten auch mal eine ganz tolle Gelegenheit.
Ja, und im Grunde haben wir ja das praktiziert, was er angeboten hat als Lösung, ne? Also einen Raum zu schaffen, in dem wir im Gespräch miteinander letzten Endes zur Wahrheit gelangen oder zur Sinnhaftigkeit gelangen, auf jeden Fall zu Antworten gelangen, ne? die uns weiterhelfen. Und genauso fühle ich mich jetzt gerade und das tut total gut. Also es mildert diese Ohnmacht, die man so spürt. Und es ist natürlich auch ein Gefühl des Zusammenhalts und des ich bin nicht alleine auf dieser Welt, da sind noch andere, mit denen ich das teilen kann, die mir helfen, zu Antworten zu finden und so weiter und so fort. Und das hilft mir persönlich sofort und ungemein. Ja.
Unbedingt. Und was ich toll fand an der Session heute, war wirklich so der Blick zurück in die Zeit der Griechen und wie aktuell die Themen der Griechen heute sind. Das ist doch beeindruckend.
So der Hammer.
Also ja, dieses Beispiel mit der Höhle, also ich habe innerlich geschmunzelt, weil ich gedacht habe, das ist so up to date, es ist so heute. Und ja, also Respekt vor den alten Griechen, ja. Sie haben schon viel verstanden und viel vermittelt und auch viel übermittelt über den Lauf der Zeit.
Auf jeden Fall. Und der Witz ist ja, dass wir ja immer noch in dieser Höhle sitzen und leider gar nicht wissen, dass wir in der Höhle sitzen. Das ist ja das Verrückte. Also Gott sei Dank kommt ja dann immer mal ein Christoph Quarch vorbei und sagt uns übrigens, ihr sitzt in dieser Höhle, also jetzt geht doch mal raus an die frische Luft und werft einen Blick zurück. Aber ja, und ich hätte ihn wahnsinnig gerne noch gefragt, also wir müssen ihn bestimmt noch mal ein drittes Mal einladen. Da ist ja so viel Weisheit damals schon entstanden bei den alten Griechen. Und im Grunde, wie wir ja auch in der Folge jetzt sagten, waren die ja hammerprogressiv, selbst aus heutiger Sicht. Aber warum zum Geier sind denn diese Kulturen dann untergegangen? Was ist denn bloß passiert? Was ist denn schiefgegangen? Und können wir uns da nicht nochmal drauf besinnen, dass wir weil wir ja im Zweifel dieselben Fehler jetzt gerade wieder machen und uns dem Untergang weihen dadurch. Aber wie können wir das verhindern? Ne? Da müssen wir mit Christoph nochmal hinschauen.
Ein Hoch auf die alten Griechen.
Ja. Und aufs griechische Essen natürlich, aber vor allen Dingen auch auf deren Denkkultur.
Und ich ärgere mich heute noch, dass ich in der Schule nicht die Philosophiestunde gewählt hatte, sondern ich weiß gar nicht mehr, was die Alternative war. Kann ich euch gar nicht mehr sagen. Aber ja, es ist an mir in der Schule vorbeigegangen. Und trotzdem lese ich jetzt heute gerne philosophische Bücher und unterhalte mich gerne mit dir über die Themen. Es hat dann doch Gott sei Dank irgendwie den Weg in mein Leben gefunden.
Na klar. Aber wie geil, dass ihr überhaupt das Angebot hattet. Das hatten wir gar nicht.
Doch, das weiß ich
total,
noch.
Total, ja. Total toll. Ja, und wir nehmen jetzt natürlich das auch mit zu uns in den Job.
Genau.
Und werden da sehen, dass wir gute Gespräche führen. Die werden uns auf jeden Fall weiterbringen.
Dialog,
super
Dialog,
schön.
Dialog.
Dialog, 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 ganz genau. Ja, schön, Dörte. Toll. Ja. Dann würde ich sagen, belassen wir es jetzt auch dabei, weil viel mehr Weisheit können wir dem jetzt gerade auch nicht zufügen.
Nein, wir können nur ein bisschen ehrfürchtig sein, nachwirken und tatsächlich den Rotwein,
genau.
Den
das
Gläschen
Rotwein uns jetzt genehmigen.
Zu nehmen, ja. und nochmal zu hören. Und das wünsche ich auch allen, die jetzt heute zuhören. Hört einmal, zweimal, dreimal, vielleicht ist auch beim dritten Mal noch was Neues drin. Und schön, dass ihr wieder dabei wart.
Auf jeden Fall. Also an alle da draußen, hoffentlich wird alles gut. Wir sind optimistisch. Love, don't hate, kann man immer nur rufen. Und Dörte, vielen Dank, bis bald, sage ich.
Ein Hoch auf Europa, bis bald.